Ja, bevor wir gleich über den Psalm reden wollen und ich dazu predigen will, will ich ihn erst zusammen mit der Steffi vorlesen. Ihr könnt ihn auf der PowerPoint-Folie mitlesen. Psalm 36. Für den Chorleiter, ein Psalm von David, dem Knecht des Herrn. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. In seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist. Alles, was er sagt, ist verkehrt und trügerisch. Er handelt nicht mehr klug und tut nicht mehr das Gute. Sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne. Er handelt böse und versucht nicht einmal, sich vom Bösen abzuwenden.
Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben.
Sei weiterhin denen gnädig, die dich lieben und schenke denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Lass nicht zu, dass die Stolzen mich erniedrigen und Gottlose mich vertreiben. Da die Bösen sind gefallen. Sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Das ist der Titel heute Abend von dieser Predigt. Und ich habe diesen Psalm gelesen und habe gedacht, das passt. Das passt wunderbar zu den letzten Wochen. Im Moment sehe ich, wenn ich so mir Leute angucke, alle sehnen sich im Moment nach der Quelle. Gut, nicht gerade nach der Quelle, nach Gott, aber vielleicht nach der Hassia-Quelle oder der Seltas-Quelle oder irgendwelchen anderen Quellen. Im Moment ist es irgendwie gerade das große Thema überhaupt. Und weiß nicht, einige von euch waren vielleicht letztens mal am Niederweimarer See gewesen. Da sieht es dann ungefähr, genau, das war die Quelle. Und da sieht es ungefähr so aus, nicht so ganz so, aber doch etwas überfüllt. Da liegen die Quellensucher gestapelt rum. Und auch ansonsten scheint dieser ganze Psalm ganz wunderbar zu unserer Hitzeperiode zu passen. Da steht zum Beispiel auch drin, die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Schatten, sehr beliebt im Moment. Oder deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser, steht in einer anderen Übersetzung auch bei dem Psalm. Wasser erfrischt, ich habe da noch zwei Fotos gefunden zum Thema Wasser erfrischt. Fand ich sehr interessant, frage ich mich bis jetzt immer noch, was dieser Mann da wirklich macht. Gut, und auch noch ein anderes Foto. Hallo Opa, ist glaube ich der Titel davon. Wasser erfrischt uns. Psalm 36, der Hitze-Psalm. Ich habe auch noch was mitgebracht für euch. Ist ja auch sehr heiß hier in der Kirche. Braucht jemand eine Erfrischung vielleicht irgendwie? Jemand? Ja, hier? Oh, die ging auch noch irgendwann. Noch jemand? Noch jemand eine Erfrischung? Ja, da hinten, so weit schaffe ich jetzt nicht. Also da, oh, da hinten. Also die halte ich mal jetzt den ganzen Abend bei mir, wenn jemand irgendwas braucht oder wenn jemand einschläft irgendwie. Ne? Dass ihr wisst. Es gibt eine Erfrischung heute Abend. Und heute Abend geht's ja rund um das Thema Quelle. Aber mal ganz im Ernst, ich glaube, unsere Hitzewelle, die wir im Moment gerade haben, macht es uns einfacher zu verstehen, in welcher Zeit dieser Psalm geschrieben worden ist. Und auch in welchem Ort dieser Psalm geschrieben worden ist. Wer war schon mal in Israel? Der Christusreff hat ja da auch eine Außenstelle, ja, ein paar Leute. Also Israel ist ein unglaublich heißes Land und Israel ist ein unglaublich trockenes Land. Und Wasser ist dort ein riesiges Thema. Und gerade ganz aktuell ist Israel ja immer wieder in Schlagzeilen, auch mit dem Krieg oder diesen kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Libanon. Was ganz interessant ist, es gab auch schon kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Libanon rund um das Thema Wasser. Also, weil es gibt der Jordan und die Jordanquellen sind teilweise auf dem Gebiet vom Libanon. Also Wasser war schon immer irgendwie ein ganz zentrales Thema bis in die heutige Zeit in Israel. Und man muss sich bewusst machen, dass so eine Quelle oder so ein Zugang zu einem Fluss damals was ganz Besonderes war. Das symbolisierte Reichtum. Wenn ich das hatte, konnte ich meine Tiere tränken, ich konnte meine Felder bewässern. Wasser war damals zur Zeit des Alten Testamentes ein noch kostbareres Gut als es heute ist. Wer kein Wasser hatte, für den war das der Tod. Und wenn wir uns gleich den Psalm ein bisschen anschauen, dann sollten wir das im Kopf behalten, was für eine Bedeutung Wasser hat. Wir haben diesen Psalm, ich habe diesen Psalm in drei Abschnitte aufgeteilt. Wir haben ihn auch so verteilt gelesen vorhin und ich will besonders über die ersten beiden Abschnitte, die wir eingeteilt haben, reden. Den ersten, nicht so schön, aber wir reden drüber, die Bosheit des Menschen ist der erste Punkt. Ja, die anderen drei seht ihr auch schon, aber wir reden erstmal den ersten, die Bosheit des Menschen. Die ersten fünf Verse dieses Psalms beschreiben es bestens. Es gibt ihn, den schlechten Menschen. Und da legt David gleich auch mal richtig los, also ne, der lässt sich wirklich nicht lumpen da. Im Grunde ihres Herzens ist der Mensch böse. Also er sagt nicht, er ist nur so ein bisschen böse, sondern ganz tief im Herzen drinnen, ja, da wo eigentlich die Liebe herkommen soll, da sagt David, ist der Mensch schon böse. Und wie zeigt sich das Ganze dann? Er hat keine Furcht, keine Ehrfurcht vor Gott. Gott ist ihm egal, Gott ist ihm nicht heilig. Gott und seine Gebote spielen keine Rolle im Leben vom schlechten Menschen. Ja, noch schlimmer, dem schlechten Menschen macht es auch noch Spaß, schlecht zu sein, schuldig zu leben. Er lebt doch gerne so. Und interessant ist auch noch die Folge davon, dass er dann auch noch andere Menschen hasst. Und obendrein redet er noch Schlechtes, handelt total unvernünftig. Also um zu sagen, die heutige Zeit zu sagen, er macht irgendwelche bescheuerten Sachen. Und sogar wenn er morgens im Bett liegt, aber nachts denkt er nur schon über die schlechten Taten vom nächsten Tag nach. Und wie man heute wieder eins auswischen kann. Und von diesem ganzen falschen Weg kann ihn niemand abbringen. Mann, ist der Mensch schlecht. Mann, ist der Mensch irgendwie doch ein Arsch. Unglaublich. Habe ich mich auch so ein bisschen reingesteigert, als ich das so auf meinen Laptop getippt habe. So, das ist ja unglaublich, wie schlecht der Mensch ist. Unglaublich. Bis ich dann gemerkt habe, bei mir dauert das immer mal ein bisschen länger auch, ich bin ja auch ein Mensch. Und wenn man das Leben von David kennt, der den Psalm geschrieben hat, dann weiß man auch, dass er hier nicht nur über die Schlechtigkeit der anderen schreibt, sondern dass es dieses Gefühl des schlechten, des bösen Gedanken sehr gut kennt in seinem Leben. Da gab es einiges bei ihm. Ich habe es gerade eben wieder festgestellt, ich bin auch ein Mensch und auch so ein Mensch. Und ich weiß nicht, was du denkst, ob du denkst, dass du eher gut bist oder böse bist. Ab und zu würde ich gerne mal in die Stadt gehen und fragen, denkt ihr eher, ihr seid böse oder ihr seid eher gut? Und Leute mal fragen, was sie so denken. Aber es geht erstmal nicht um die anderen, ob die gut oder böse sind. Es geht erstmal um uns selbst. Ich kann erstmal nur mich anschauen und realisieren, irgendwie ist in mir Böses drin. Ich wäre gern anders. Ich wäre gern der fromme Prediger und der nette Nachbar und der super tolle, gute Ehemann. Ich bin gerne gut an sich. Aber wenn ich nachdenke und wenn ich wirklich ehrlich werde, dann merke ich es, dass mein Herz, der Dieter hat mein Herz irgendwo, also nicht mein Herz in dem Sinne, aber dass mein Herz, ich habe bei der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, auch schon ein Herz gehabt, ich muss das jetzt nicht immer machen, dass mein Herz an sich gut ist, aber dass mein Herz, vielleicht kann man es sehen, auch Flecken hat. Dass mein Herz, es ist nicht nur schwarz, ne? Also es ist da schon auch viel Rotes, aber es gibt irgendwie so diese dunklen Stellen. Es gibt sie in mir, die schlechten Gedanken. Und auch wenn ich vielleicht gar nicht will, vielleicht nehme ich mir vor, ich will gut sein, ich will nicht mitlästern das nächste Mal wieder, wenn es darum geht. Ich habe es mir vorgenommen und mache es dann doch wieder. Oder wenn dann doch bei der Kassiererin im Supermarkt der Blick eine Sekunde zu lang am Ausschnitt hängen geblieben ist und ich habe mir gerade als frisch gebackener Ehemann vorgenommen, nein, das machst du nicht mehr, das brauchst du nicht mehr. Und es passiert dann doch. Und ich merke, es ist in mir. Schlechte Gedanken, schlechte Taten gehören zu unserem Leben irgendwie traurigerweise dazu. Und auch wenn David hier natürlich eine krasse Form von einem Sünder beschreibt, kann ich doch auch Parallelen zu meinem Leben herstellen. Und ich höre dann oft zum Thema Sünde Leute sagen, ja, ihr Christen, ne, ihr macht das Thema auch irgendwie so, hängt das so hoch und macht euch ein schlechtes Gewissen damit und geht dann immer griesgrämig durch den Tag, weil ihr über eure Sünden nachdenkt, und macht euch euer Leben selbst schwer damit. Aber ich sehe das anders. Wenn ich mit Menschen rede, auch mit Nicht-Christen, Leute, die nicht an Gott irgendwie glauben, ich merke, wenn ich mit ihnen wirklich ehrlich werde, die drückt ihre Last. Ich habe es gerade letzte Woche gemerkt, ich war auf einer Jugendfreizeit unterwegs gewesen, wir hatten einen Busfahrer dabei, der war 2 Wochen mit dabei gewesen bei uns, der war kein Christ gewesen, hat ganz viel mitgekriegt von unseren Referaten, und irgendwann gegen Schluss der Freizeit hat er mal mit mir geredet und meinte, du Chris, ich hab irgendwie gemerkt, ich muss mit Gott mal einiges klären. Da ist irgendwie Mist in meinem Leben und ich kann das jetzt noch nicht, ich kann da jetzt noch nicht rangehen, aber ich glaube, da ist irgendwas. Und sein Gesichtsausdruck in dem Moment, der war so, dass ich gesehen habe, den drückt was. Das, was wir falsch gemacht haben, drückt uns irgendwie. So habe ich das erfahren, so erfahre ich das bei anderen Menschen. Und wir Christen reden bei dem ganzen Thema ganz schnell über Gnade und über Vergebung. Darüber werden wir heute Abend auch noch reden. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch realisieren, auch wir als Christen, in uns steckt Böses drin. Es gibt die Sünde, die uns von Gott trennt. Nicht um uns zu verdammen, aber damit wir auch lernen können daraus. Es ist wichtig, das zu erkennen. Das war der erste Teil vom Psalm. Und dann auf einmal, haben wir das auch gewechselt dann beim Lesen, und dann schlägt dieser Psalm auf einmal um. So als wäre es irgendwie auf einmal ein ganz neuer Psalm. Ein riesiges Lob Gottes kommt dann nämlich in den nächsten Versen. Und die Vergleiche sind wirklich riesig. Die Dimensionen, die da beschrieben werden, sind riesig. Güte, so weit der Himmel ist. Und auch damals war schon klar, dass die Sterne nicht um die Ecke sind, sondern dass es riesige Dimensionen sind. Gottes Treue, so weit die Wolken ziehen. Auch damals sind die Wolken nicht im Kreis irgendwie gezogen. Auch damals war es schon so, dass das riesige Dimensionen waren. Und Gott sieht auch die ganze Schöpfung. Er erwähnt sogar die Tiere mit darin. Gottes Gerechtigkeit ist groß wie Berge und tief wie das Meer. Und dann auch dieser Stelle, wir können uns bergen im Schutz seiner Flügel. Wenn man überlegt, wie groß sind denn so die Flügel Gottes wahrscheinlich? Wie viel Schatten machen die so? Riesig groß. Und es steht da drin, bei Gott gibt es die Fülle, ewig fließendes Wasser und den Lebensquell. Und eine Quelle ist nicht was irgendwie so von 16 bis 18 Uhr mal ein bisschen sprudelt. Eine Quelle ist was immer sprudelt, was immer da ist, Tag und Nacht. Es scheint so als all-inclusive bei Gott irgendwie, dieser Psalm. Faszinierend finde ich das. Und wir singen es auch gerne. Wir haben es eben schon gesungen im Lobpreis, wir werden es gleich nochmal weiter singen im Lobpreis. Wir singen irgendwie in den Liedern, groß ist unser Gott. Oder bei dir ist die Quelle des Lebens. Oder alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn wir so Lobpreis machen, glauben wir das wirklich? Meinen wir das so, wie wir es sagen? Können wir Gott eigentlich nur loben, wenn es uns gut geht, wenn es das Gefühl gibt? Ich habe noch was von meiner Jugendfreizeit, kommen noch mehr Beispiele davon, das ist gerade meine Welt, aus der ich komme. Aus der Jugendfreizeit hatten wir ganz krasse Schwierigkeiten gehabt. Ich war der Freizeitleiter und wir hatten Situationen gehabt, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ich einfach trotz Erfahrung irgendwie nicht mehr weiter wusste. Wir hatten riesige Probleme im Küchenteam gehabt. Ich musste am vierten Tag einen von den Köchen nach Hause schicken, weil es einfach zwischenmenschlich nicht mehr ging und musste viele Einzelgespräche führen und war total überfordert damit, war wirklich hilflos. Und irgendwann konnte ich nicht mehr wirklich bitten zu Gott, sondern ich habe irgendwie einfach nur noch in der Situation leise für mich Gott gelobt. Ich habe gesagt, Gott, du bist größer. Gott, nicht mehr nur gesagt, Gott, ich weiß nicht mehr weiter, sondern wirklich gesagt, Gott, du hast es im Blick. Und es war in dem Moment für mich ganz wichtig. Lobpreis ist nicht nur was für Momente, in denen ich mich gerade danach fühle. Lobpreis ist auch so ein Gefühl-Ding und das ist auch was Schönes. Aber Lobpreis ist nicht nur was für eine schöne Lobpreiszeit. Wenn wir Davids Leben anschauen, David, der Schreiber von ganz vielen Psalmen, der hat das gelebt. Der hat in tiefste Verfolgung, in tiefste Einsamkeit Psalmen geschrieben, die wir heute in der ganzen Welt singen und aufsagen. Der hat gemerkt, Lobpreis verändert seine Sicht auf Dinge. Und ich kann wegschauen im Lobpreis von meiner Beschränktheit, von dem, was mir Angst macht, von den Sachen, bei denen es nur um mir geht, hin zu dem, der größer ist. Der dritte Punkt ist, trotzdem die Quelle finden. Jetzt stehen wir hier irgendwie zwischen diesen beiden Polen. Wir erkennen, dass irgendwie das Schlechte irgendwas mit uns zu tun hat in unserem Leben und dass da irgendwie Gottes Güte ist und der im Lobpreis, mit dem Lobpreis zusammen. Und irgendwie gehört das Ganze zusammen. Und das fand ich irgendwie als Spannung und finde ich als schwierig. Und ich habe einen Film gesehen und der hat mir irgendwie ein bisschen geholfen, das zu verstehen. Also der Film hieß Equilibrium, wie man so einen Filmtitel nennen kann, keine Ahnung. Gab es auch noch eine Folie dazu? Equilibrium, weiß nicht, hat den schon mal jemand gesehen, den Film? Equilibrium, ja, danke. Oh ja, ist ein sehr unbekannter Film, ich sehe schon. Ja, danke, ja. Also ein Thriller, der ist ein bisschen Matrix-mäßig und der spielt in der Zukunft. Sehr interessant, sehr guter Film übrigens auch. Und das Folgende ist, die Regierung hat beschlossen, die Gefühle abzuschalten praktisch. Und sagt, die Gefühle sind nämlich verantwortlich dafür, dass es Kriege gibt und dafür, dass es Hass gibt. Und deswegen hat man gesagt, okay, die Leute spritzen sich einmal am Tag, spritzt sich jeder so ein Mittel. Drin geht es ein bisschen abenteuerlich, ne? Aber war so im Film. Spritzt sich ein Mittel und dann fühlt man nichts mehr. Und seitdem die das machen, es wirkt wirklich, gibt es weniger Hass, gibt es keinen Hass mehr und keine Kriege mehr. Ganz faszinierendes System. Hat den kleinen Haken, dass sie auch keine positiven Gefühle mehr haben, dass sie gar keine Gefühle mehr haben und man nicht mehr weinen darf, nicht mehr weinen kann. Und sehr interessant, auch der Chef von dieser ganzen Regierung, die das so bestimmt hat, nennt sich Vater und hat das alles unter seiner Kontrolle irgendwie. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und habe mir irgendwie gedacht, wie anders ist doch irgendwie unser Vater, den wir als Vater nennen, nämlich Gott. Er hätte es zulassen können, dass ich keine Gefühle habe. Dass ich nicht die Freiheit habe, mich zu diesen schlechten Sachen zu entscheiden. Aber Gott hat uns, anders als in diesem Film, von Anfang an mit unserem freien Willen geschaffen. Aus Liebe. Nur aus Liebe hat er uns diesen freien Willen gegeben. Und Gott war klar, wenn er den Menschen mit der Fähigkeit schafft, sich frei zu entscheiden, dann gibt er ihm auch die Möglichkeit, sich selbst und andere zu zerstören. Ich glaube, das war Gott unglaublich bewusst. Und ich habe schon erlebt, dass ich ab und zu mal da saß und mir überlegt habe, Gott, ach, hättest du das mit dem freien Willen nicht sparen können? Es wäre, einige Sachen würden wirklich besser laufen in der Welt, wenn wir nicht die Chance hätten, uns für das Schlechte zu entscheiden. Ich habe gerade letztens auch auf dieser Freizeit mir Jugendliche angeguckt, die mit 13, 14 Jahren da waren, aus Scheidungsfamilien, viel zu wenig Liebe zu Hause bekommen. Und die einfach schon mit 13, 14 Jahren unglaubliche Verletzungen hatten, unglaubliche Probleme schon erlebt hatten. Und ich dachte so, Mann, wieso ist sowas? Wieso muss sowas sein, Gott? Und ich glaube, ein Teil der Antwort auf diese Frage liegt in diesen ersten 5 Versen des Psalms. Wir haben die Freiheit, dieses Böse zu tun und wir haben die Chance, Böses zu tun in unserem Leben. Für mich stecken in diesem Psalm auch konkrete Handlungsanweisungen drin. Ja, alle treffen einmal. Die erste ist wirklich, was wir eben schon gesagt haben, realisieren, es gibt das Böse in unserer Welt und in mir drin. Das wahrzunehmen, das muss uns keine Angst machen, aber es zu sehen und nicht zu verdrängen. Und der zweite Punkt ist, nicht daran festzuhalten, an diesem Bösen und zu sehen, wie viel größer und fairer und besser Gott ist. Und der dritte Punkt ist, mit dem Schlechten zu Gott zu kommen und die Quelle zu finden. Da will ich gleich noch was zu sagen. Mit dem Schlechten in mir zu Gott zu kommen. Und da komme ich auch mal wieder ohne Jesus einfach nicht aus. Gott weiß, dass wir zu diesem Schlechten fähig sind und er hat eine Idee gehabt. Er hat eine Idee gehabt, wie wir trotzdem die Quelle des Lebens finden können. Und hier wurde schon oft über das Kreuz gepredigt in der Gemeinde, aber das Kreuz ist der Weg, über den wir gehen dürfen, ja, um das Schlechte in uns dort abzuladen und zu der Quelle des Lebens zu kommen. Das, was in den ersten 5 Versen dieses Psalms beschrieben wird, hindert uns nämlich daran, zur Quelle zu kommen, voll zur Quelle zu kommen. Der Dieter, der ist heute hier dabei, das ist mein Assistent, der hat den ganzen Tag schon gearbeitet und verschiedene die Spritzpistole gekauft zum Beispiel. Dem will ich jetzt mal ein Glas Wasser anbieten zum Beispiel. Dieter, kommst du bitte? Dieter, willst du nichts trinken jetzt? Oh, Dieter hängt. Ja, tut mir leid, dann gibt's halt nichts zu trinken. Tut mir jetzt irgendwie leid. Gott ist nicht so. Gott hält uns nicht die Quelle des Lebens hin und sagt dann, tja, Pech gehabt, gibt's irgendwie nicht. Gott ist da anders. Gott ist so, dass er... Muss die Schere mitbringen? Ach, sie liegt da. Danke. Moment, logistische Sachen bei Predigten, immer gut überlegen. Gott ist so, kannst du schon mal nehmen, dass er uns, klappt nicht ganz, dass er uns befreit von all dem, was uns daran hindert, zur Quelle zu kommen. Jetzt hast du mein Wasser, das ist auch irgendwie unfair. Ich gönn's dir, ist okay. Und dieses, dass wir fähig werden, die ganze Quelle zu bekommen, dieses Losschneiden, das hat Jesus für uns schon getan. Da ist das Geheimnis Jesus. Und ich will noch mal kurz darüber reden. Was ist die Quelle des Lebens? Alle sehnen sich nach der Quelle, dem schützenden Schatten, dem fließenden Wasser. Und diese Quelle darf man nicht verwechseln mit dem, was ich ab und zu schon gehört habe, was Leute einem versprochen haben. Nämlich Reichtum, Macht, Wohlstand, Erfolg, ewige Gesundheit. Das ist die Quelle bei Gott. Und das kann ich aus der Bibel so nicht rauslesen. Und die Quelle, nach der sich unsere Welt sehnt und nach der ich mich auch sehne, sind andere Sachen. Das ist Geborgenheit, das ist Sicherheit, das ist Vergebung, Lebenssinn, Liebe. Und ich muss sagen, das alles finde ich ganz persönlich für mich, nur in Gott. Ich muss sagen, ich habe einen netten Job. Ich habe ein bisschen Geld auf dem Sparbuch, ich habe Freunde. Ich bin gerade frisch verheiratet, ein paar Wochen. Ich kann in Urlaub fahren. Leute respektieren mich. Aber das alles, merke ich immer wieder, stillt meinen Durst nicht. Ich habe für mich gemerkt, dass was wirklich Durst löscht, ist Gott. Und Jesus sagt auch in Johannes 4, Vers 14, wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder durstig werden. Wer von meinem Wasser trinkt, wird nie wieder durstig werden. Und für mich gehört zu dieser Quelle, zu diesem Trinken ganz praktisch dazu, diesen ersten Teil des Psalms nicht wegzulassen, sondern das Schlechte in mir vor Gott zu bringen. Ich mache das ganz praktisch immer mal wieder morgens. Ab und zu nehme ich morgens Zeit und denke darüber nach, was so die letzten Tage eigentlich los war. Und entdecke da auch immer wieder die Sachen, wo Sachen schiefgelaufen sind. Wo dieses bösen Gedanken in mir wieder durchgekommen sind. Und es ist gut zu wissen, dass ich damit mit Gott zu Gott kommen kann. Dass ich es realisieren kann, sagen, ja, da war was. Und dass ich vor Gott kommen kann damit. Mit ihm darüber reden kann, beten kann. Und ganz interessant ist, dass dann ganz schnell das Thema Lobpreis auch wieder kommt. Wenn ich merke, oh, da ist Gott da, der mir Schuld vergibt, dann kann ich wieder Lobpreisen ganz anders. Und ich praktiziere es persönlich auch so, dass worüber Roland auch öfters hier redet, dass ich mit Problemen, auch mit meiner Schuld, auch immer mal wieder alle paar Monate mit einem Menschen rede und sage, hier, ich muss mit dir reden. Ich vertraue mich ihm an. Ich rede mit ihm darüber, wie können wir da Sachen weiterkommen? Wie können wir am Charakter da arbeiten. Ich nenne die Person Seelsorger für mich. Und ich erlebe es ganz oft, dass es was Befreiendes hat. Was es wehtut oft, aber was befreit. Und wo ich dann doch näher komme zu der Quelle. Und diese Schuld ans Licht zu bringen, und zumindest in meinem Leben gibt es sie leider immer noch genug. Ich komme langsam zum Schluss und will noch mal über die Hitze reden. Das ist ja das Lieblingsthema im Moment. Und ich habe mich auch heute Nachmittag, da gab es so einen Moment, wo ich irgendwie auch noch in der Predigt rumgeschrieben habe und irgendwie gerade nichts zu trinken hatte. Und ich habe mich so gesehen, irgendwas zu trinken, irgendwie nach einem schattigen Platz irgendwo in einem Kühlhaus oder so. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo mieten kann. Aber das war so mein Wunsch. Und ich will dich fragen heute Abend, hast du Durst? Nicht nur nach dem Wasser, was hier gerade eben der Dieter getrunken hat. Und ich glaube, viele von uns haben Durst, ich auch. Durst nicht nur nach Wasser, sondern Durst nach mehr. Nach mehr von Gott. Mehr Liebe, mehr als wir vielleicht bisher in unserem Leben haben. Wichtig ist, dass die Bibel uns bei dieser Quelle nicht Problemlosigkeit verspricht. Das ist ganz wichtig. Es gibt diese Quelle, heißt nicht gleich Problemlosigkeit. Das denken wir oft. Und das heißt auch nicht nie wieder Durst haben. Aber wer Jesus mit seiner Dürre und mit seiner Wüste begegnet, der kann erleben, dass es neues Leben in der Wüste gibt, dass Gott den Durst löscht. Auch da haben wir ein Foto zu. Auf einmal, nach und nach, wächst mitten in der Wüste, wo nichts ist, Leben durch die Quelle. Und auf diesem ganzen Weg ist das Thema Schuld realisieren und damit zu Gott kommen für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu dieser Quelle zu kommen. Auch hier heute Abend haben wir jetzt gleich die Chance, diese Quelle zu suchen. Wir werden gleich eine Zeit des Lobpreises haben. Das Team kann schon mal nach vorne kommen. Ein paar Lieder nochmal singen zu Gott. Und vielleicht ist es jetzt einfach der Lobpreis, der dich dahin führt. Vielleicht gibt es noch Sachen in deinem Leben, wo du sagen musst, Gott, da muss ich mit dir noch drüber reden. Da ist noch was von diesem Bösen durchgekommen in meinem Leben. Und ich will einfach ein ganz stillen Gebet sagen, Gott, bitte vergib mir das. Oder vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, da muss ich heute Abend mit jemand anders drüber reden. Da gibt es auch nach dem Gottesdienst einfach hier vorne noch Zeit. Hier stehen ein paar Leute, die mit dir beten wollen, dich segnen wollen, mit dir reden wollen. Ich will die Predigt beenden mit dem letzten Vers des Psalms, den wir eben schon mal gelesen haben. Der zeigt, Sünde und die Tat des Sünders führen einfach nicht zum Erfolg. Da, die Bösen sind gefallen. Sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Amen.